Die Radio Wissen.
Eine Stunde History mit Markus Dichmann.
Ihr größter Popstar ist schwarz. Ihr größter Superheld ist schwarz.
And Marvel's got a new Captain America and he's black.
Und yep, auch that's right. Ihr Präsident ist schwarz.
And where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can.
Yes, we can. Popstars, Superhelden und der Präsident, die drei Säulen der Vereinigten Staaten von Amerika, sind schwarz. Und trotzdem sind die USA no country for black men. Von der Sklaverei bis heute ist immer wieder Gewalt zwischen Schwarzen und Weißen ausgebrochen. Und gerade jetzt, 2016, ist dieser Graben vielleicht so tief wie lange nicht mehr. Wo dieser Graben herkommt, das schauen wir uns heute an und fragen auch, wie Trump oder Clinton den um Gottes Willen jemals wieder schließen sollen. Das machen wir heute zu dritt im Studio mit der Radiowissen-Geschichtsguru Matthias von Hellfeld. Hi Matthias.
Grüß dich.
Und wir haben unseren Mann in Washington D.C. zugeschaltet, unseren Korrespondenten Thilo Kössler. Hi Thilo.
Hi Markus.
Los geht's, eine Stunde schwarze History.
Die Radiowissen.
Die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zwischen Schwarz und Weiß, über die wollen wir natürlich heute reden, die entladen sich immer und immer wieder in Gewalt. Und damit fangen wir heute mal an hier in der 1-Stunden-History, um gleich mal deutlich zu machen, wie viel auf dem Spiel steht. Gewalt zwischen Schwarz und Weiß, Matthias, klar, die finden wir auf den Baumwollplantagen des 19. Jahrhunderts, mitten in der Sklaverei, aber so weit wollen und brauchen wir jetzt gar nicht erstmal zu gehen, sondern wir gehen in die 90er.
Ja, und zwar genauer gesagt in das Jahr 1991, da war der Fall Rodney King. Der war damals 26 Jahre alt und er musste noch den Bestimmungen einer Bewährungsstrafe folgen, als er Anfang März dieses Jahres dann eben in eine Verkehrskontrolle geriet. Er hatte dummerweise getrunken. Und versuchte sich durch Fahrerflucht einer Kontrolle zu entziehen. Das war keine gute Idee. Er wurde gestoppt und verhaftet. Und bei dieser Verhaftung leistete er Widerstand. Das kam noch dazu und wurde daraufhin von 4 Polizisten, 3 Weiße und 1 Latino misshandelt. Das wurde zufälligerweise von einem Passanten gefilmt. Und so konnte man hinterher feststellen, dass Rodney King 50 Stockschläge bekommen hat und mehrere Fußtritte.
Was passierte mit den Tätern, mit den Polizisten?
Ja, die wurden vor ein Gericht gestellt. Aber jetzt kommt das ganz große Aber. Aber eben nicht in Los Angeles, wo das alles stattgefunden hat, sondern einem benachbarten Ort. Dort nämlich lebten überwiegend Weiße und die Jury setzt sich zusammen nach der Bevölkerungsstatistik, sodass sie in diesem Falle 10 Weiße, 1 Latine und 1 Asiat in der Jury saßen. Die sprachen die Polizisten frei. Und das Urteil löste im April 92, also ein Jahr später, derartig gewalttätige Proteste aus, dass der damalige amerikanische Präsident George Herbert Walker Bush, Teile der Nationalgarde, der Marines und der Army losschicken musste, um die ganze Sache zu beenden. Am Ende waren 53 Menschen tot, 2000 Menschen verletzt und der Sachschaden angerichtet von mehr als $1 Milliarde. 2 Jahre später wurden die 2 der beteiligten Polizisten zu 30 Monaten Haft sozusagen noch nachträglich verurteilt und völlig irrsinnig. 1994 bekommt Rodney King eine Entschädigung von knapp $4 Millionen.
Das war Anfang der 90er, Matthias. Dann die rassistischen Übergriffe gingen aber natürlich weiter, bis heute auch noch.
Man kann die auch nicht alle gar nicht aufzählen. Wir machen mal einen Sprung jetzt so in unsere Zeit. Februar 2012 wurde der 17-jährige afroamerikanische Schüler Trayvon Martin von einem Angehörigen, wie soll man sagen, einer Art Heimwehr, Bürgerwehr, also einer Gruppe von Privatleuten, die so das private Umfeld schützen wollen, erschossen. Er war auf dem Weg zu seiner Freundin und war vollkommen unbewaffnet. Die Täter wurden freigesprochen und der Fall Trayvon Martin löste eine landesweite Debatte über den Rassismus in den USA aus.
Jetzt kann man aber sagen, diese Debatte hat nicht so richtig viel genützt. Denn der Rassismus in den USA spielt heute noch eine Rolle.
Ja, zweifellos. Das kann man wirklich so sagen. Wir erinnern uns an noch einen Fall. Michael Brown im August 2014 in Ferguson, in US-Bundesstaat Missouri. Der 18-Jährige wurde von einem Polizisten erschossen. Es kam zu schweren Unruhen. Und wieder musste die Nationalgarde angreifen. Wieder blieb die Tat für die Polizisten ohne Konsequenzen. Als Reaktion auf diesen Fall gab es in ungefähr 200 Städten teilweise gewaltsame Proteste. Dann kommen noch Freddie Gray, Baltimore, US-Bundesstaat Maryland im Jahr 2015. Und die Liste ist noch lange nicht beendet.
Also Thilo, das geht jetzt auch nochmal an dich. Der Rassismus in den USA aus seiner Korrespondentensicht steht auf der Tagesordnung.
Der Rassismus steht so sehr auf der Tagesordnung, wie die Polizeigewalt auf der Tagesordnung steht. Es ist die Erkenntnis einfach nicht mehr davon zu wischen, dass die Polizeigewalt zum Alltag gehört, aber eben der Rassismus in einer latenten oder virulenten Form auch. Es sind in diesem Jahr durch Polizeigewalt 807 Menschen ums Leben gekommen, darunter 370 Weiße und 200 Schwarze. Vieles an dieser Statistik, Matthias, ist aber unklar. Afroamerikaner, sagt man, haben ein dreifach erhöhtes Risiko, von der Polizei getötet zu werden als Weiße. Die Polizisten, das weiß man, ziehen Waffen 3 bis 4 Mal schneller, wenn sie es mit Farbigen zu tun haben. Das hat mit Reflexen zu tun, die man auf einen latenten Rassismus zurückführen kann. Die Polizisten, Matthias von Hellfeld hat das angesprochen, die sind nur zum Teil bekannt. Nur in 257 Fällen bei solchen Schießereien sind Namen von Polizisten veröffentlicht worden. Das heißt, 550 sind unbekannt geblieben. Und das gehört eben zu dieser Tendenz, dass diese gewissermaßen die Polizei dicht zusammenhält und nichts herauslässt häufig.
Da kann man vielleicht sogar fast von systemischem und nicht nur von latentem Rassismus sprechen.
Da kann man in der Tat von systemischem Rassismus sprechen. Der Rassismus wird überall deutlich, wo es um die Frage von Polizei geht, wo es um die Frage von Justiz geht. Es wird allerdings auch deutlich, wenn es um die Frage von Bildung geht. Schwarze haben immer noch viel, viel schlechtere Ausgangschancen als Weiße. Sie sind im Gesundheitssystem unterberücksichtigt und so weiter und so weiter. Man kann in vielen Feldern gucken. Die schwarze Minderheit gehört ganz klar zur Minderheit auch derer, die sozial, wirtschaftlich, ökonomisch schlechter gestellt sind.
Die schwarze Geschichte der USA ist heute unser Thema und deshalb jetzt bitte nicht wundern, wenn ich euch mal eben was von den X-Men erzähle. Die X-Men, das sind Comicfiguren, die kennt ihr vielleicht. Und zwar sind das Menschen mit einer Mutation und durch diese Mutation entwickeln sie unglaubliche Superkräfte. Also sie können fliegen, sie haben Telepathie oder sie können ihre Gestalt verändern. Aber für ihre Andersartigkeit werden sie gehasst und von den normalen Menschen, in Anführungszeichen normalen Menschen, gejagt, eingesperrt und ermordet. So erzählt es uns der Comic. Und in ihrer Verzweiflung folgen die Mutanten jetzt zwei Anführern. Der eine heißt Professor X, der ist gutmütig, tolerant und glaubt, dass man die Freiheit nur durch Frieden erreicht. Der andere hat den schönen Namen Magneto und der ist stolz, brutal und glaubt, dass man die Freiheit nur mit Gewalt erkämpfen kann. Diese beiden Figuren erscheinen das erste Mal 1963 in einem Comicheft, also auf dem Höhepunkt der US-Bürgerrechtsbewegung, der schwarzen Bewegung. Und diese beiden Figuren basieren auf echten Menschen, zwei schwarzen Bürgerrechtlern mit sehr verschiedenen Methoden. Der eine war Martin Luther King und der andere Malcolm X.
By any means necessary. By any means necessary. Necessary.
1925 wurde Malcolm X als Malcolm Little geboren. Er war das vierte von 7 Kindern. Sein Vater starb, als er 6 war. Seine Mutter kam ein paar Jahre später in eine psychiatrische Klinik. Malcolm und seine Geschwister wurden getrennt. Er wuchs zunächst im Heim auf, später bei einer weißen Pflegefamilie. Als er trotz guter Noten wegen seiner Hautfarbe nicht studieren durfte, war er völlig geschockt. Daraufhin kamen Gelegenheitsjobs, dann eine Karriere als Kleinkrimineller und 1946 wurde er zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. 5 davon saß er ab. In dieser Zeit konvertierte er zum Islam und er legte seinen Familiennamen Little ab. Fortan nannte er sich schlicht Malcolm X.
What is your real name?
Malcolm X.
Would you mind telling me what your father's last name was?
My father didn't know his last name. My father got his last name from his grandfather and his grandfather got it from his grandfather, who got it from the slave master.
Im Gefängnis schloss sich Malcolm X der Nation of Islam an, einer religiös-politischen Organisation in den USA, die dort ein eigenes afroamerikanisches Homeland forderte und bis in die 70er Jahre hinein eine strikte Rassentrennung. Sie wollte mit den Pale Things, den bleichen Dingern, nichts zu tun haben.
We don't want to be around that old pale thing. We don't want to integrate with that old pale thing. We don't want to sleep next to that old pale thing. No, we can do without it. That old pale thing.
Jung, groß, schlank, oft mit Bart, immer mit Ray-Ban-Brille und vor allem wortgewaltig. So wurde Malcolm X bald zum einflussreichsten Prediger der sektenähnlichen Nation of Islam.
We invested 310 years of slave labor. 310 years, every day of which your and my mother and father worked for nothing. They worked from sun up until sundown, from can't see in the morning until can't see at night. They never had a day off. And on Sunday, they were allowed to sit down and sing about when they die, they wouldn't be slaves no more.
Die 50er Jahre waren ein Grauen für Schwarze. Es war ihnen verboten, in dieselben Schulen zu gehen wie Weiße, in dieselben Restaurants und Hotels, in dieselben Kirchen. Und in den Südstaaten drohte der Ku Klux Klan, sie abzuschlachten. Als sich die Afroamerikanerin Rosa Parks 1955 weigerte, ihren Platz im Bus an einen Weißen abzugeben und daraufhin verhaftet wurde, war das die Initialzündung für die Bürgerrechtsbewegung. Ihr Anführer, der Pastor Martin Luther King. Bei allen Demonstrationen predigte er christliche Gewaltfreiheit.
This is our investment. This is our contribution.
Malcolm X war ein Gegner von King. Er warf ihm vor, mit den weißen Unterdrückern, den weißen Teufeln, zu kooperieren. Sich selbst nannte er den zornigsten Schwarzen Amerikas. Und er war durchaus bereit, im Kampf für gleiche Rechte Gewalt einzusetzen.
We declare our right on this earth to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.
Mit allen nötigen, eben auch gewaltvollen Mitteln. Vor allem mit diesem Zitat wird Malcolm X bis heute verbunden. Obwohl er damit lediglich Gewalt als Mittel der Selbstverteidigung meinte, wurde er heftig dafür angegriffen. 1963 erreichte die Bürgerrechtsbewegung einen Höhepunkt. 250.000 Menschen demonstrierten beim Marsch auf Washington für gleiche Bürgerrechte. Wie immer Martin Luther King an der Spitze.
I still have a dream.
Aber auch hier sparte Malcolm X nicht mit Kritik, nannte die Veranstaltung die Farce auf Washington. Seine Ablehnung der friedlichen Bürgerrechtsbewegung änderte sich, als er 1964 nach Mekka pilgerte. Dort erlebte er das friedliche Miteinander von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Das hatte er so noch nicht erlebt. Er brach mit der Nation of Islam und war nun bereit, auf Martin Luther King zuzugehen. Doch dazu kam es nicht mehr. Anfang 1965 wurde Malcolm X bei einem öffentlichen Auftritt in Harlem in New York auf einer Bühne erschossen. Er wurde 39 Jahre alt. Seine Mörder? Alles Mitglieder der Nation of Islam. Die Auftraggeber? Bis heute ungeklärt.
Sandra Döter hat uns Malcolm X vorgestellt, mit Musik übrigens von Kendrick Lamar, Macklemore und Ryan Lewis, Beyoncé und Group Home. Und ihr habt es ja eben schon rausgehört, Malcolm X, diese Kultfigur, den kann man nicht ohne sein Gegenstück denken, nicht ohne den Reverend Martin Luther King. Der Pastor, der Bürgerrechter, der Vordenker. Matthias, wer war das, Martin Luther King?
Also, er wurde geboren im Jahr 1929 in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia, also in einem der Südstaaten, der jedenfalls nach Meinung der Kritiker von Rassentrennung zu den rückständigsten Staaten in den Vereinigten Staaten gehörte. Luther King wächst also inmitten von Rassentrennung auf. In seiner Familie waren die Mitglieder seiner Großvatergeneration sogar noch Sklaven gewesen, also es war unmittelbar in seiner Nähe. Und sein Leben war eben gekennzeichnet durch diese Rassentrennung in der Schule, in der Freizeit. Überall musste er sich von den Weißen separieren, wie man das damals nannte. Auch wenn er mit den Weißen zum Beispiel befreundet war. Er konnte mit ihnen keine gemeinsame Freizeit verbringen. Das war eine ganz, ganz starke Prägung, die er mit den Schwarzen der USA in dieser Zeit traurigerweise teilen musste. Und eine andere ebenso starke Prägung bekam er von seinem Vater. Der Vater war Prediger in einer Baptistengemeinde in Atlanta. Und die traumatische Erfahrung der Rassentrennung einerseits und eben diese starke Religiosität und der christliche Glaube, den sein Vater ihm vorlegte, das sind die beiden Leitplanken sozusagen, in denen er sein Leben verbracht hat.
Prediger wurde Martin Luther King dann auch irgendwann, aber auf einem Umweg.
Ja, nicht sofort. Er hat erstmal angefangen, Soziologie zu studieren, und zwar am Morehouse College in Atlanta. Das war die einzige Hochschule in seiner näheren Umgebung, wo er studieren konnte. Alle anderen haben gesagt, Schwarze, no way. Und dort nahm er Kontakt oder kam er in Kontakt mit den Lehren von Mahatma Gandhi, also der Lehre sozusagen des absolut gewaltfreien Widerstandes. Und besonders bedeutend war der Präsident dieses College für ihn, Benjamin Mays. Der war auch ein Baptistenprediger und er förderte also Martin Luther King besonders. Und er begann dann so eine Tätigkeit als Hilfsprediger, und bei dieser Tätigkeit als Hilfsprediger stellte er fest, er kann unglaublich gut reden. Und er kriegt also charismatische Beziehungen zu seinen Zuhörern. Und da wird sehr schnell bei ihm der Gedanke gereift, dass er das zu seinem Beruf machen sollte. Er beschäftigte sich mit Plato, mit Jean-Jacques Rousseau, dem großen Aufklärer, mit Aristoteles, aber zum Beispiel auch mit Karl Marx. Und er beschäftigte sich also mit sehr vielen unterschiedlichen Gesellschaftsformen, aber am wichtigsten war eben Gandhi und der Gewalt. freie Widerstand.
Jetzt ist er aber an diesem Punkt ja immer noch nicht das Gesicht der Bürgerrechtsbewegung. Genau. Wie ist er das denn geworden?
Ja, das haben wir eben schon gehört. Es gab ja diese Geschichte im Dezember 1955 mit Rosa Parks, die in Montgomery sich weigerte, in einem Bus aufzustehen, um einen weißen Platz zu machen. Dafür wurde sie verhaftet, sie bekam eine Geldstrafe und es wurde eine gewaltige Solidarisierungswelle für sie organisiert mit verschiedenen gewaltfreien Widerstandsaktionen. Und ein Jahr lang wurden beispielsweise die öffentlichen Busse von den Schwarzen boykottiert und damit natürlich herbe Verluste eingefahren. Damals war Martin Luther 26 und gerade nach Montgomery gezogen und er koordinierte diesen Boykott und hatte dann auch Erfolg, nämlich ein Jahr später erklärte der oberste Gerichtshof die Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln für verfassungswidrig. Mhm. Also gab es wieder Unruhen, aber dieses Mal von Weißen. Es wurden viele Anschläge und Brandanschläge verübt, auch unter anderem auf das Haus von Kings Familie, aber es wurde niemand verletzt.
Aber Luther war zu dem Zeitpunkt dann auch schon landesweit bekannt.
Absolut. Jetzt war er auf einmal eine Figur, die sozusagen bekannt war. Er zog durch die Lande und er predigte den gewaltfreien Widerstand. Er bekam Unterstützung von John F. Kennedy, der 1960 amerikanischer Präsident geworden war. Der setzte sich für die Aufhebung der Rassentrennung ein. Und der Höhepunkt, das haben wir eben schon gehört, der berühmte Marsch auf Washington. 28. August 1963, 250.000 Menschen waren dort und da sagt er diesen berühmten Satz, I have a dream, wo also alle Rassen, alle Religionen gleichberechtigt sind und zusammenleben können. Also er war zweifellos die unumstrittene Führungspersönlichkeit und er hatte eben maßgeblichen Anteil daran, dass die allermeisten Proteste der Schwarzen gegen diese Separierung und die Rassentrennung gewaltfrei und friedlich blieben. Seine Gegner waren die weißen Rassisten, radikale Konservative, der rassistische Ku Klux Klan, aber auch auf der anderen Seite, wie eben gehört, Malcolm X, die Black Muslims, die Nation of Islam oder die Black Panther Party. Also es gab genügend auch in den eigenen Reihen, die gegen ihn waren. Und am 4. April 1968 war es dann eben einer dieser weißen Rassisten, der aufgestachelt von der Rhetorik des Ku Klux Klans Martin Luther King in Memphis in einem Hotel erschossen hat. Und anschließend kam es wieder zu furchtbar vielen Ausschreitungen. 39 Menschen kamen ums Leben und rund 2000 wurden verletzt.
Tilo, wenn du jetzt heute als Korrespondent, unser Mann in Washington, auf die Politik in den USA schaust und vor allem auch auf die Politiker, da könnte ich mir gut vorstellen, gibt es den einen oder anderen, nicht zuletzt Barack Obama, die sich auch auf dieses Erbe von Martin Luther King setzen.
Ja, ganz bestimmt. Martin Luther King ist mit seiner I Have a Dream Programmatik, mit seinem Kampf um Bürgerrechte absolut lebendig, nicht nur in der afroamerikanischen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob es ohne ihn den ersten schwarzen Präsidenten Barack Obama hätte geben können. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es ohne ihn die Black Panther-Bewegung nicht gegeben hätte und die Black Lives Matter-Bewegung nicht gegeben hätte. Sie knüpft im Grunde an dieses Motto an, das James Brown in seinem berühmten Song berufen hat, Say loud, I'm black and I'm proud. Die Bewegung ist ein Symbol für das Bedürfnis, sich selbst zu versichern. Das ist sich selbst zu versichern, dass das eigene Leben genauso wertgeschätzt wird wie das Leben der Weißen. Diese Bemühung, sich des eigenen Wertes zu versichern, das lässt sich ohne Umwege und ohne Unterbrechung bis in die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre zurückverfolgen. Insofern, glaube ich, gibt es eine große mentale, eine psychologische Verbindungslinie zwischen Martin Luther King und den Bewegungen wie Black Lives Matter von heute.
Also in jedem Hashtag bei Twitter Black Lives Matter steckt ein bisschen Martin Luther King.
D-Radio Wissen.
Wie hat es Michelle Obama in diesem Wahlkampf noch gesagt? Das Haus, in dem sie die letzten Jahre gelebt hat, in dem ihre Kinder auf dem Rasen gespielt haben, das Weiße Haus in Washington D.C., dieses Haus wurde von Sklaven errichtet. Heute wohnt eine schwarze Familie in diesem Haus und ein schwarzer Mann ist Präsident, zumindest noch ein bisschen. Die USA und ihre schwarze Geschichte sind unser Thema heute in eine Stunde History, nur noch zwei Tage vor den Präsidentschaftswahlen und wir wollen jetzt doch mal einen kleinen Exkurs hinlegen. Zu diesem Amt, speziell dem Präsidentenamt und zu seiner Wichtigkeit mit Historikerin Britta Waldschmidt-Nelsen. Ich grüße Sie, Frau Waldschmidt-Nelsen.
Ich grüße Sie, Herr Dichmann.
Der erste Präsident, das weiß man ja eigentlich, das war George Washington, bekannter Name. War der auch schon so ein wichtiger und einflussreicher Mann, wie es die Präsidenten heute sind?
Er war sehr bedeutend, allerdings wahrscheinlich aus anderen Gründen, wenn man sich die Machtposition anschaut. Aber George Washington war sozusagen der Gründungsvater der Nation, der erste Präsident, der auch einstimmig und als einziger je einstimmig gewählt wurde. Mhm. Und da er eben dadurch, dass er als Führer der Truppen ja den Krieg gegen die Briten, den Unabhängigkeitskrieg gewonnen hatte, vertraute ihm halt auch die ganze Nation. Und dieses ganze Unterfangen der amerikanischen Revolution war damals ja ein großes Wagnis. Es hat es ja noch nie vorher gegeben, dass eine britische Kolonie unabhängig wurde. und jetzt wagte, ein republikanisches Staatssystem aufzubauen. Und insofern war Washington von unheimlich großer Bedeutung und wird auch heute noch als einziger Präsident wirklich von allen Amerikanern zutiefst verehrt, weil er eben diese Funktion hatte, die Nation zu einigen und gleichzeitig auch zum Beispiel dann die Autorität der Bundesregierung durchzusetzen. Zum Beispiel ein paar Jahre eben nach seiner Einführung als Präsident, 1794, gab es ja im Staat Pennsylvania einen Aufstand der Farmer, die keine Steuern auf ihren Whisky bezahlen sollten, die sogenannte Whisky Rebellion. Und die haben gesagt, das ist ja wie ein Stamp Act, also wie die Briten, wir lassen uns doch nicht hier vorschreiben, wo wir Steuern zahlen müssen. Daraufhin hat George Washington dann sehr stark reagiert und hat also Bundestruppen eingesetzt gegen diese aufständischen Farmer und damit wirklich durchgesetzt, die Autorität der Bundesregierung über sozusagen das Recht der lokalen Einzelstaaten oder der lokalen Bürger, dass sie eben Steuern, die von der Bundesregierung erlassen werden, auch zahlen müssen.
Witzigerweise hat dieser Washington, über den wir jetzt die ganze Zeit reden, ja selbst nie im Weißen Haus gewohnt. Stimmt, oder?
Ja, natürlich. Das Weiße Haus wurde ja erst später gebaut. Also man muss sich vorstellen, dass die jetzige Bundeshauptstadt Washington war ja damals zur Zeit des ersten Präsidenten überhaupt nicht die Hauptstadt, sondern erst war die Hauptstadt New York, dann war es in Philadelphia. Und Washington wurde erst später zur Hauptstadt und das Weiße Haus wurde dann erst gebaut. Und der erste Präsident, der im Weißen Haus seine volle Amtszeit verbrachte, war der dritte Präsident der Vereinigten Staaten, nämlich Thomas Jefferson.
Wie kam es denn aber dann dazu, dass dieses Weiße Haus zu so einem Symbol der Macht wurde? Ich meine, heute reden wir davon, dass es vielleicht das Zentrum der westlichen Welt ist.
Ja, das hat halt damit zu tun, dass die Vereinigten Staaten von Amerika im Laufe dann dieser 150 Jahre nach ihrer Gründung zur Weltmacht aufstiegen. Gerade nach der Industrialisierung, wo die USA halt wirklich schon Vorreiter war und auch deshalb so als Symbol dieser technischen Revolution und der Moderne gesehen werden weltweit, Ende des 19. Jahrhunderts, stieg dann spätestens mit dem Ersten Weltkrieg die USA auf der internationalen Bühne zur Weltmacht auf und hat dann auch in den folgenden Jahren, also definitiv seit der Zeit des Zweiten Weltkriegs, einfach das größte, stärkste Militär, die stärkste, mächtigste Wirtschaft und auch den größten Einfluss auf die finanzielle Weltpolitik. Insofern steht Amerika als solches, nicht unbedingt nur der Präsident, einfach im absoluten Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit.
Gibt es da aus Ihrer Sicht einen Präsidenten? Man muss ja da nur von Männern sprechen, weil bisher waren es ja auch nur Männer. Clinton könnte die Ausnahme werden, Hillary Clinton die erste.
Ja, das wäre zu begrüßen.
Ja, würde es da einen Mann geben, von dem Sie sagen, der hat dieses Präsidentenamt, so wie es heute bekannt ist, sehr geprägt, der so diese Macht auf sich zentriert hat?
Es ist ganz schwer, da jetzt einen einzigen herauszupicken. Ich denke, ein Präsident, der ganz von entscheidender Wichtigkeit war für das Amt des Präsidenten, aber auch einfach für den Fortbestand der Nation als solchen, ist natürlich Abraham Lincoln, der während des Bürgerkriegs das Land ja vor der massiv drohenden Spaltung, die Südstaaten wollten sich ja abspalten, weil sie eben die Sklaverei nicht aufgeben wollten. Und er hat in dieser Position alles mobilisiert, alles, um die Einheit des Landes zu retten und hat in dieser Zeit, also in der Zeit des Bürgerkriegs, sich ja auch ungeheure Rechte angemaßt, was ihm sehr schwer fiel, weil eigentlich war Lincoln jemand, der die Verfassung sehr ernst genommen hat. Aber im Rahmen des Bürgerkriegs hat er also das Militär total gestärkt, hat also Leute verhaftet, hat die Presse zensiert, hat also alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um diesen Sieg der Nordstaaten und damit den Erhalt der Union zu garantieren.
Klingt nach einem Diktator.
Ja, sage ich mal, ein Diktator auf Zeit, allerdings ein sehr widerwilliger, denn er hat das wirklich nicht gerne getan und hat auch immer betont, dass sobald der Krieg vorbei war, der Präsident diese Machtfülle wieder abgeben muss.
Jetzt waren wir schon bei Abraham Lincoln, Frau Waldschmidt-Nelson, der die Sklaverei abgeschafft hat. Jetzt kommen wir zum Abschluss unseres Gesprächs mal von der Abschaffung der Sklaverei zum ersten schwarzen Präsidenten. 8 Jahre ist es jetzt her, dass Barack Obama gewählt wurde. Jetzt haben wir dieses Jahr gesehen in den USA, was in Baltimore passiert ist, in Ferguson, in Dallas. Wieso hat es dieser erste schwarze und so mächtige Präsident nicht geschafft, vielleicht auch nicht schaffen können, Weiße und Schwarze zu versöhnen?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und sie ist natürlich auch sehr komplex zu beantworten, denn, und das würde ich am Anfang gerne nochmal betonen, eigentlich ist Barack Obama nicht der erste schwarze Präsident, sondern der ist der erste biracial, also sozusagen gemischtrassige Präsident. Man darf nie vergessen, dass Barack Obama eine weiße Mutter hat, von weißen Großeltern aufgezogen wurde und auch immer betont hat in seinem Wahlkampf damals, dass er jemand ist, der sozusagen beide Seiten versteht und beide Kulturen vielleicht zusammenführt. Kann. Das war auf der einen Seite die große Hoffnung, auf der anderen Seite aber auch dann ein fataler Hemmschuh. Barack Obama war vor allem in seiner ersten Amtszeit unheimlich vorsichtig. irgendwie massiv für die Black Community einzutreten, weil er immer befürchtet hat, dass ihm dann die Weißen sofort das Vertrauen entziehen würden und behaupten würden, er ist ja nur ein Präsident für die Schwarzen. Und das hat sich erst so ein bisschen angefangen dann zu ändern nach 2012, als Trayvon Martin, dieser junge Schwarze, eben auch umgebracht wurde damals. Mhm. Da hat Barack Obama ja zum ersten Mal auch wirklich öffentlich sich geäußert, Trayvon Martin hätte sein Sohn sein können und hat dieses Problem der Tendenz eben von weißen Polizisten, schwarze, immer junge schwarze Männer als potenzielle Gewaltverbrecher zu sehen, die man dann einfach abschießt im Zweifelsfall, hat das dann thematisiert. Das andere Problem ist natürlich, dass der amerikanische Präsident zwar einerseits oft als der mächtigste Mann der Welt bezeichnet wird, aber innenpolitisch, um in diesem Bereich was zu ändern, müsste man wirklich ganz massive Unterstützungsprogramme, Sozialprogramme starten. Und das kann der amerikanische Präsident nicht tun ohne die Unterstützung des Kongresses. Und der Kongress, der ja von Republikanern beherrscht wurde seit Beginn der Amtszeit von Obama, hat ja permanent wirklich in den letzten 8 Jahren alles getan, um die Obama-Administration scheitern zu lassen.
Von George Washington zu Barack Obama. Hier in eine Stunde History mit Historikerin Britta Waldschmidt-Nelsen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Abend noch.
Und wir kommen langsam aber sicher im Hier und Jetzt an. 2 Tage vor den US-Präsidentschaftswahlen. Unser Korrespondent Thilo Kössler mit in der Sendung. Thilo, wir haben jetzt schon einige Schlaglichter auf die Geschichte der Schwarzen in den USA geworfen. Jetzt aber im Hier und Heute 2016, du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, sind die USA immer noch ein Land von privilegierten Weißen und benachteiligten Schwarzen. Kann man so sagen, oder?
Nein, das kann man nicht mehr ganz so sagen, denn man darf den Effekt der Bürgerbewegung aus den 60er Jahren natürlich nicht ganz vergessen. Es haben tatsächlich viele Afroamerikaner den Aufstieg in die Mittelschicht und einige sogar in die Oberschicht geschafft. Und wenn ich mir hier zum Beispiel die Klientel in Washington ansehe, in den Ministerien, das ist eine wirklich ganz gemischte personelle Besetzung. Aber es wird natürlich, wie Matthias von Hellfeld das auch vorhin geschildert hat, umso dunkler, je weiter man in den Süden kommt. Sicher ist, dass die Afroamerikaner eine ganz, ganz auch politisch bedeutende Minderheit sind. Sie zählen nach dem letzten Zensus aus dem Jahr 2000 etwa 40 Millionen Menschen. Das sind 13% der Bevölkerung. Aber sie sind eben auch in den umkämpften Swing States, in den Staaten, also die über diese Wahl entscheiden werden, eine zum Teil ganz starke Kraft. North Carolina zum Beispiel sind 23% der Wähler sind dort afroafrikanischer Herkunft. Und man darf auch nicht vergessen, dass sie sehr, sehr viele junge Wähler haben, die Afroamerikaner. Und das alles spricht dafür, dass eben die meisten Afroamerikaner für Hillary Clinton wählen werden. Man sagen Umfragen, 81% der afroamerikanischen Wähler werden Hillary Clinton wählen. Das ist fast so viel wie bei Obama 2012, da waren es 87%.
Wenn du dir mal den Wahlkampf jetzt nochmal so, wenn du den Revue passieren lässt, das nochmal dir anschaust, was da passiert ist, hattest du das Gefühl, dass die Schwarzen auch eine besonders umkämpfte Wählerschaft sind, von Trump wie auch von Clinton?
Ich hatte den Eindruck eigentlich eher nicht, Markus, weil das eine Bevölkerungsgruppe ist, die sehr, sehr stark ins demokratische Lager zu rechnen ist. Und Donald Trump hat einfach, er hat ja nun alle Minderheiten vor den Kopf gestoßen, auch die Afroamerikaner. Und er hat erst sehr, sehr spät gemerkt, was ihm da an Wählerpotenzial verloren geht. Sie sind immer dann in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, wenn es wieder einen Fall von Polizeigewalt gegenüber Schwarzen gegeben hat. Dann hat Obama berührende Reden gehalten. Und er hat natürlich auch immer wieder auf die Ängste und Sorgen der Polizei hingewiesen. Aber deutlich ist geworden, dass Donald Trump am Anfang seines Wahlkampfes ausschließlich die Polizeiarbeit gewürdigt hat, die Polizisten in den Schuss genommen hat und überhaupt keinen Blick hatte für die schwarze Bevölkerung. Und erst als er merkte, wie sehr er bei dieser Bevölkerungsgruppe ins Hintertreffen gerät, hat er sich da um sie bemüht, ist in Gemeinden gegangen, hat Kontakt in Städten gesucht. Aber das wirkte dann alles erstens ziemlich verspätet und zweitens sehr halbherzig. Es ist immer deutlich geworden, das ist nicht seine eigentliche Klientel.
Und trotzdem habe ich neulich zum Beispiel ein Video gesehen aus New York von einigen Schwarzen, die damit so Pro-Trump-Plakaten vor dem Trump Tower rumgesprungen sind. Also schwarze Anhänger von Trump. Wie kann man sich das erklären?
Ja, die gibt es immer wieder. Also wir haben hier auch Umfragen gemacht und sind dann zum Beispiel auf nigerianischstämmige Wähler gekommen, die eingebürgert worden sind, die sagen, wir brauchen hier einen starken Mann. Ich glaube, das hängt dann immer auch mit dem jeweiligen persönlichen Hintergrund zusammen. Aber ich glaube, dass diese Umfrageergebnisse, die dafür sprechen, dass 80% der Afroamerikaner zu den Demokraten tendieren, dass man diesen Umfragewerten tendieren kann. Das heißt ja nun, dass es 20% gibt, die zu Donald Trump tendieren, was immer ihre Motive dann auch sein mögen.
Also die schwarze Wählerschaft eher im Clinton-Lager. Jetzt hat Madame Clinton aber auch nicht unbedingt den Ruf, für den kleinen Mann einzustehen, sondern eher mit der Wall Street zu kumpeln. Wäre sie denn aus deiner Sicht überhaupt die richtige Präsidentin, um auch die Probleme der schwarzen Wählerschaft anzupacken?
Also ich glaube, was die schwarze Wählerschaft angeht, da hat sie eine ganz klare Programmatik. Sie hat immer die Bürgerrechte verteidigt, sie hat sich immer auf die Verfassung berufen, sie hat immer gesagt, Freiheit, Gleichheit und das Streben nach Glück, das darf nicht ausschließlich für die weiße Bevölkerung gelten, das muss auch für die schwarze Bevölkerung gelten, das muss auch für die Latinos gelten. Da hat sie ein ganz klares Gesellschaftsbild, das in scharfem Kontrast zu Donald Trump steht. Im Grunde, Markus, geht es ja bei dieser Wahl tatsächlich um eine Richtung. Es geht um die Frage, was für ein Land wollen die Vereinigten Staaten sein? Wollen sie ein Land sein, das nach wie vor bereit ist, Zuwanderer aufzunehmen, oder wollen sich die USA abschotten? Wollen sie ein Land sein, das integriert, oder wollen sie ein Land sein, das Minderheiten aussondert, ausgrenzt? Und ich glaube, dass da die Programmatik von Hillary Clinton ganz klar und deutlich ist. Sie hat immer die Diversität, die Diversity, also die Vielfalt der amerikanischen Gesellschaft beschworen und gesagt, wir brauchen alle Minderheiten. Wir sind ein Land, das von Einwanderern und Zuwanderern lebt. Wir sind am Ende alle Zuwanderer und wir müssen weiterhin offen bleiben. Das sind die beiden Gesellschaftsbilder, um die es eigentlich geht. Und deshalb wird diese Wahl tatsächlich zu einer Schicksalswahl.
Und jetzt schauen wir zum Ende der Sendung nochmal so auf die ganz, ganz, ganz frische, heißgebackene Geschichte, nämlich auf das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Den Wahlkampf für die US-Präsidentschaftswahlen 2016. Thilo, was hat diesen Wahlkampf thematisch dominiert?
Also ich hätte jetzt fast gesagt, dominiert hat Donald Trump, die Erscheinung Donald Trumps. Ja. Tatsächlich hat es Skandale auf beiden Seiten gegeben und tatsächlich war es der schmutzigste, der hinterhältigste, der gemeinste Wahlkampf, den die Vereinigten Staaten in ihrer jüngeren Geschichte erlebt haben. Nein, was diesen Wahlkampf wirklich geprägt hat, das war der polarisierende, der konfrontative Stil von Donald Trump, geprägt von Skandalen, von Regelverstößen, von inszenierten Tabubrüchen. Sein Markenzeichen ist, ich halte nichts von Political Correct. Ich spreche es aus und das heißt, ich lüge, ich kann mir erlauben, was ich möchte. Er ist derjenige gewesen, der die Lüge im Wahlkampf wirklich etabliert hat. Man denke nur an Trumps Ausfälle gegenüber den Latinos, die berühmte Mauer zu Mexiko, die Androhung, 11,5 Millionen Latinos zu deportieren. Man denke an die Ausfälle gegen Muslime. Man denke an die Ausfälle gegen Frauen, seine sexistischen Äußerungen von neulich, die einfach nicht mehr zu überbieten waren. Er hat sich über Behinderte lustig gemacht. Das alles ging wirklich unter die Gürtellinie und das hat der politischen Kultur in diesem Land schweren, allerschwersten Schaden zugefügt. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, auch auf Seiten Hillary Clintons gab es natürlich Skandale und Affären. Man denke nur an diese E-Mail-Affäre, die sie Zeit ihres Wahlkampfes nicht mehr losgeworden ist. Und ich habe die Befürchtung, selbst wenn die zur Präsidentin gewählt wird, wird sie diese E-Mail-Affäre noch weiter verfolgen, denn die Republikaner haben angekündigt, dass sie die Geschichte weiter untersuchen wollen. Aber, und jetzt kommt meine Conclusio, was diesen Wahlkampf eigentlich wirklich geprägt hat, ja, das ist die Tatsache, dass beide Kandidaten ganz unbeliebt sind. Und das hat es, glaube ich, in einem amerikanischen Wahlkampf noch nie gegeben. Das sind die niedrigsten Beliebtheitswerte, die Kandidaten jemals hatten.
Aber das ist wirklich Wahnsinn, Thilo. Ja, ich habe dich gefragt, was den Wahlkampf thematisch dominiert hat. Und wir finden einfach kein Thema, weil es eigentlich nur um Beleidigungen, Anschuldigungen und Tabubrüche ging.
Also die Inhalte sind einfach zu kurz gekommen. Ja. Völlig klar. Es gab diese skandalbelasteten Themen, wie zum Beispiel die Immigration, die illegale Immigration, wo mit Zahlen hantiert wurde, die einfach Nonsens sind. Es gab wirtschaftspolitische Äußerungen von beiden Seiten. Hillary Clinton ist mit einem sehr detaillierten Wirtschaftsprogramm auf den Plan getreten. Bei Donald Trump war es im Grunde die Renaissance von Kohle und Stahl, das Versprechen an die weiße, ältere Arbeiterschaft. wir führen dieses Land zurück in eine Vergangenheit, wie wir sie in den 50er, 60er Jahren gehabt haben. Nein, die Inhalte sind definitiv zu kurz gekommen. Und wenn es zu Inhalten kam, kam es immer zu Fehltritten von Donald Trump. Außenpolitik, nicht? Er fühlt sich nicht mehr verpflichtet, im Falle seiner Wahl, zu den Verpflichtungen gegenüber den NATO-Staaten zu stehen. Wenn die USA zu Hilfe gerufen werden, dann sollen die anderen erstmal ihren Beitrag leisten. Und so war es gewissermaßen auf jedem Themenfeld, Markus, der inszenierte Tabubruch. Er ist in jedem Punkt an die Grenze gegangen und die Wähler, die hinter ihm stehen, die weniger Bildung haben, die älter sind, die eben weiß sind, die haben gesagt, hier spricht endlich einer mal was aus. Mhm. Das ist der klassische Fall des Populisten.
Danke dir, Thilo, für all deinen Input. Unser Mann in Washington, du wirst mir jetzt aber eine Frage noch beantworten müssen, so kurz vor der Wahl. Wer wird es, when the dust has settled? Wer wird der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin?
Können wir am Mittwochmorgen nochmal drüber sprechen, Markus?
Machen wir.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es wird ganz, ganz knapp. Wenn man sich ansieht, welche Minderheiten Donald Trump aufgestoßen hat, inklusive der Frauen, stellen 51% der Wähler, dann kann es eigentlich nicht auf Donald Trump hinauslaufen. Aber man weiß es nicht.
Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington in der 1-Stunde History an diesem wunderschönen Sonntagabend, 2 Tage vor der Wahl. Wir haben gesprochen über die US-Bürgerrechtsbewegung, über Lincoln und über Obama, über Gewalt zwischen Weiß und Schwarz und über Clinton und Trump. Eine schwarze Geschichte der USA war heute unser Thema in 1 Stunde History. Matthias, jetzt machen wir noch einen Strich drunter. Lass uns einmal noch kurz über Trump sprechen und den, wie wir es gerade schon mal genannt haben, zivilisatorischen Bruch, den er herbeigeführt hat.
Genau, und zwar dadurch, dass er eben die Lüge oder die faktenfreie Behauptung oder was immer man die, wie man immer man das nennen will, sozusagen in diesen Wahlkampf eingeführt hat. Und im Spiegel, in der neuesten Ausgabe, kann man nachlesen, dass dort relativ gut begründet klar gemacht wird, das könnte die amerikanische Gesellschaft für eine sehr, sehr lange Zeit, weit länger als eine Generation, determinieren, also bestimmen, weil man kriegt diesen Bruch, der da entstanden ist, einfach nicht so schnell wieder zugekehrt. Die Leute haben sich jetzt dran gewöhnt, dass man einfach irgendein Blech erzählen kann und dann wird man schon irgendwie gehört und das ist irgendwie ist das auch immer richtig und ist zwar auch alles falsch, aber es gibt so eine furchtbare Gemengelage und in einer komplizierten Welt, das wissen wir ja zu gut, musst du einfach Fakten haben. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, dann kannst du nicht wissen, wo du hin sollst und das ist eben genau diese multiple Verwirrung, die sich da breit macht und ich sage jetzt mal mit dem Zeigefinger auf uns hier in Europa gerichtet, wir haben solche Burschen ja auch am Start, die uns einfach irgendeinen Koi erzählen, der völlig bekloppt ist und null Sinn hat und wir kriegen dann Angst und so weiter.
Obama war der erste schwarze Präsident, hat in einem Haus gelebt und gearbeitet, das von Sklaven gebaut wurde, 8 Jahre lang. Mhm. Jetzt kommen entweder Trump oder Clinton. Ja. Was können wir von Trump erwarten?
Also wir würden uns auf jeden Fall einstellen müssen auf eine härtere Gangart. Also er hat angekündigt, das wird er vermutlich auch machen, mal die NATO-Karten neu zu mischen. Also wer mitmacht, muss auch zahlen. Höhere Kostenbeteiligung. Er hat angekündigt, das traue ich ihm auch zu, dass er das macht, dass er also Handelsabkommen in Frage stellt, den WTO, die Mitgliedschaft der Vereinigten Staaten in der WTO mal in Frage stellt.
In der Welthandelsorganisation.
Wenn er das tun sollte, wirklich, dann droht uns also weltweit Kalamitäten, weil natürlich alle in so einer globalisierten Welt miteinander zusammenhängen und Handel treiben. Er wird vermutlich das Anti-Establishment weltweit nach vorne bringen. Und auch da haben wir wieder eine ganze Menge Leute hier in Europa, die davon profitieren würden, die möglicherweise sich darüber freuen würden. Ich sag mal Front National, die stehen im Startloch für die französische Präsidentschaftswahl nächstes Jahr.
Wir haben aber auch Bundestagswahl.
Wir haben Bundestagswahl. Ich wollte sagen, also da ist dann die AfD, Pegida und wie sie alle heißen, die also auch mit fast den gleichen Argumenten und meistens auch inhaltsleer, sagen wir es mal so, daherkommen. Aber wir müssen auch eigens noch einschränken. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, irgendwann ist Ronald Reagan amerikanischer Präsident geworden, haben auch alle die Hände vom Kopf zusammengeschlagen und der war dann ganz manierlich während seiner Präsidentschaft. Natürlich für viele nicht tragbar, aber er war jedenfalls nicht so ein völliger Outsider, wie es jetzt Donald Trump ist.
Und Hillary Clinton eher auf Ausgleich bedacht.
Ja, also Hillary Clinton ist natürlich die absolute Profi. Die weiß wirklich alles und die ist ja auch offenbar akribisch in der Vorbereitung. Sie bereitet sich wirklich gut vor. Sie hat zu allen Dingen irgendein Konzept, was eben immer so nachklingt bei ihr. Sie ist offenbar relativ kalt, wenn man ihr so begegnet, wird jedenfalls so gesagt. Es kommt nicht so richtig der Funke rüber, wenn sie spricht. ja, das ist ein großer Nachteil, weil du in solch einem Amt natürlich auch Emotionen wecken musst. Du musst Vertrauen schaffen und die Leute müssen dir glauben, dass es richtig ist, was du sagst, und sie müssen es mitmachen. Wenn das nicht ist, dann wird das alles ins Leere laufen. Sie wird aber natürlich genauso die amerikanischen Interessen in den Vordergrund stellen. Vielleicht mehr, als es Obama getan hat, aber sicher nicht so viel, wie es Donald Trump tun wird. Aber sie wird auf jeden Fall festhalten an der NATO, wie sie ist und wie sie sich bewährt hat. Und sie wird auch das gute Verhältnis zur Europäischen Union pflegen. Das ist für beide Seiten gut. Vielleicht gibt es mit ihr eine neue Runde TTIP. Mal sehen, ob das gut oder schlecht ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen. Aber das wird möglicherweise neu aufgelegt. Und ich glaube, dass man bei Hillary Clinton darauf setzen kann, dass es mehr Diskurs gibt und weniger dieses unglaubliche Schwarz-Weiß-Malen. Das ist also gut und böse und fertig. Das wird es bei ihr so nicht geben, glaube ich.
Danke dir, Matthias.
Bitte.
Matthias von Hellfeld in der 1-Stunde History. Das war's für heute mit uns. Nächste Woche kümmern wir uns um die ersten Kreuzfahrer, die in Konstantinopel angekommen sind. 1096, über 1000 Jahre gehen wir zurück. Nee, das stimmt ja gar nicht. So fast 1000 Jahre, könnte man sagen. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut, euch eine schöne Woche. Ciao.
D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.